hier etwas über das Chaosjahr 2001. Das ist so ein bisschen eine traditionelle Veranstaltung, dass wir immer als die beiden Sprecher des CCC ein bisschen berichten, was wir da so zu vermitteln hatten und was wir da so an Getränken zu trinken hatten und was im Jahr so war. Und der Januar ist bei uns natürlich immer geprägt vom der Diskussion, wie der Kongress jetzt war. Wir hatten ja im letzten Jahr eine Abschlussveranstaltung, wo einige uns dann vorwarfen, dass wir uns auch mal etwas sehr von diesem Gebäude hier inspiriert haben lassen. Also dazu vielleicht noch für die, die es nicht wissen, das ist hier die ehemalige SED-Parteischule. Das ist alles in den 70er Jahren gebaut und deswegen habt ihr auch diese hervorragenden orangenen Sitze hier. Und das neigt, man neigt natürlich dazu, wenn man auf dieser Bühne sitzt, wo dann ehemals eben Parteiindoktrination stattfand und ihr dürft euch dann alle ein bisschen indoktriniert fühlen, neigt man natürlich auch vielleicht manchmal dazu, sich den Schwingungen, die in diesem Gebäude noch so sind, hinzugeben. Und auf der Abschlussveranstaltung hatten wir halt vorher uns überlegt, wir haben immer so ein Konzept gehabt bei der Abschlussveranstaltung, jeder darf einen Satz sagen und das hat dann dazu geführt, dass ungefähr das Mikrofon 3 Stunden rumging, bis es dann auf irgendjemanden traf, der gerade entweder A, was Schlechtes gegessen hatte oder B, Stress mit seiner Freundin oder C, schlechtes Gras geraucht oder D, irgendwie einen Festplattenabsturz oder jedenfalls irgendwie schlechte Laune hatte und der dann irgendwie schafft, tatsächlich, obwohl alle anderen 299 gesagt haben, war ja irgendwie cool und die sind wiss, irgendwie zu sagen so, Und wenn dann einer sagt, dann waren natürlich alle anderen auch alleine schon, um dem Kontra zu geben oder wie auch immer, und dann ist die Stimmung um dem Arsch. Und das haben wir uns einige Jahre angetan und haben überlegt, okay, wir machen jetzt mal so eine stalinistische Abschlussveranstaltung. Wir vorne sitzen zu dritt, sagen, dass es toll war, wünschen euch eine gute Heimreise. Und also einige fanden das nicht gut. Und darüber musste man im Januar lange diskutieren. Das hat also die CCC-interne Mailingliste wirklich in Schwung gehalten. Erste Anzeichen von Realität kamen dann Ende Januar wieder dazu, als der Bundesnachrichtendienst eine Gesetzesänderung im G10-Gesetz quasi erwirkte. Man redet damit unter auch von Legalisierung von herrschender Praxis. Das heißt, es gab eine Gesetzesänderung im G10-Gesetz, die im Januar wurde die irgendwie vorgestellt und kam dann auch relativ schnell durch, dass jetzt auch auf Glasfaserleitungen nach Suchbegriffen abgehört sein darf. Um das kurz zu erläutern, das funktioniert also so, dass die Telekommunikation der Bundesrepublik Deutschland mit dem Ausland vom Bundesnachrichtendienst auch schon vor den Anschlägen am 11. September auf im Sinne von der Bekämpfung von organisierten Verbrechen, Drogenhandel, Handel mit kontrollierten Substanzen und Ähnlichem überwacht werden darf. Dazu darf der BND die Auslandskommunikation der Bundesrepublik Deutschland mit dem Ausland eben nach Suchbegriffen durchsuchen. Allerdings könnt ihr euch in der Suchbegriffen nicht vorstellen, dass es da um Worte geht. Also es geht da nicht um Haschisch oder Atomkraftwerk oder Explosion, sondern es geht da bei Suchbegriffen zum Beispiel um Telefonnummern. Es geht um sogenannte Sonagramme. Das sind also, wie sagt man, Biosignaturen sind also, Sonagramme sind Biosignaturen der menschlichen Stimme. Also wir sagen eine bestimmte Kehlkopfcharakteristika, die man halt auf Leitung mit erkennen kann und bla bla bla. Der BND kann das leider technisch alles nicht, hat deswegen die National Security Agency als Dienstleister, die in Bad Aibling das eben macht. Das ist ja soweit auch bekannt unter dem Stichwort Echelon auf einem vorigen Begriff alles diskutiert. Im Januar wurde da halt noch einiges mal wieder legalisiert. Im Mai wurde dann sogar beschlossen, Bad Aibling zu schließen, weil das Stichwort Wirtschaftsspionage und dieser Echelon-Ausschuss des Europaparlaments da ein bisschen gewutet hatte. Am 13. September bereits wurde dann wieder die Schließung rückgängig gemacht und der Vertrag von Bad Aibling um 4 Jahre verlängert. Das ist alles eine Angeschichte, die aber im Januar halt so nebenbei lief. Da haben wir damals relativ früh die Gesetzestexte gehabt und auch veröffentlicht. Das hat leider nichts geholfen, außer dass wir ein bisschen alle wieder dazugelernt haben, wie das ist. Da muss ich jetzt nicht rangehen. Die Cybercrime Convention, die haben wir heute Vormittag schon behandelt. Ich glaube, jetzt bist du mal dran, bitte.
Ja, dann kam der Februar. Im Februar sind wir angesprochen worden als Chaos Computer Club von 2 jüngeren Hackern in etwas über einen neuen Dienst herausgefunden hatten. Secure eDoc nannte sich da, die entsprechende Firma hieß TNT. Und die hatten die tolle Idee, man müsste gar nicht mehr PGP benutzen, sondern man legt einfach die schützenswerten Dokumente bei ihnen auf den Webserver und per HTTPS könnte man das dann auch alles verschlüsselt abfragen. Ich finde, das ist ein hübsches Beispiel dafür, wie Hacken in der Praxis halt aussieht. Man muss eigentlich gar nicht so viel wissen, denn für diesen Hack reichte es irgendwie in den Hacker-Geheimwissen der Grundrechenarten bewandert zu sein. Man bekam dann so eine ID als URL mitgeteilt, wo die Dokumente drunter lagen. Und wenn man dann eins hoch oder runter zählte, landete man in einem anderen Postfach mit anderen schützenswerten Dokumenten von anderen Leuten. Wenn man das dann automatisierte, was diese jungen Menschen gemacht haben, kam man dann auf irgendwie, ich glaube, 800 Kreditkarteninformationen, die dabei zutage traten. Überhaupt jemanden zu finden, der da zuständig war. Erste Reaktion war halt auch, wir sind ein internationales Unternehmen, wir können da, von welchem Computerclub sind Sie denn? Wir können da wirklich nicht allen hinterhergehen. Wir hatten dann gedacht, gut, wenn es auf diesem Wege nicht geht, möchten die Leute das vielleicht lieber über DPA erfahren. So geschah es auch. Und danach wurde der Dienst einfach eingestellt. Was ein bisschen putzig irgendwie ist und ja so ein Nachgeschmack noch hinterließ, ist diese Firma, die diese Ultra-Secure-Lösung programmiert hat, ja, sitzt irgendwie wohl in einem Gebäude, in dem auch ein CIA-Database-Projekt sitzt. Das sitzt irgendwie in Virginia, dem Staat in den USA, wo halt alle drei Buchstabenorganisationen auf einem Haufen sich tummeln. Kann man Paranoia draus konstruieren, muss man aber auch nicht. Ist auf jeden Fall eingestellt worden. Gut, danach ging es dann weiter mit...
Dann, ja, es war ja in diesem Jahr, ging es ja immer noch um die Telekommunikationsüberwachungsverordnung. Die war Anfang des Jahres immer noch höchst umstritten. Es gab einen neuen Entwurf, der im Februar rauskam, zu einer Anhörung, die dann am 3. April stattfand, wo das insofern ganz interessant war, als dass eigentlich die Industrie einhellig der Meinung war, dass der Staat hier zu weit geht. Die TKÜV regelt also konkret die technischen Methoden, nachdem die Bereithaltung von Schnittstellen bei Telekommunikationsunternehmen erfolgen muss. Das heißt zum Beispiel die Frage, wie eine Ermittlungsbehörde dazu kommt, dass denn der Verpflichtete das auch tatsächlich macht, also wie der Richter die kontaktiert. Das Lustige war auf dieser Veranstaltung, auf der Anhörung selbst habe ich zum Beispiel einige von der DT Mobil und auch von Mannesmann und ähnlichen kennengelernt, die eben dafür zuständig waren, ja, eben diese, ihr müsst jetzt abhören, Beschlüsse entgegenzunehmen, durchzuführen. Ich habe alle deren Visitenkarten. Der eine wird hier auch über den IMSI-Catcher einen Vortrag halten. Ich glaube, morgen Vormittag ist das, den ich wärmstens empfehlen möchte, weil es das erste Mal, dass jemand überhaupt offiziell über den IMSI-Catcher spricht. Und alle die Visitenkarten, die Leute hatten, 190er-Nummern. Und zwar Nummern, die richtig 80 Mark die Minute kosten, weil... die sind halt nicht verpflichtet, also sie müssen sozusagen zwar die Kosten für die Abhörmaßnahmen müssen sie teilweise selbst tragen, aber die kompensieren das dadurch, dass alleine die Faxnummer, also alleine die Zustellung des Faxes kostet den Staat dann halt mal 400 Mark, damit die sich das ein bisschen eingrenzen. Also die haben da ganz interessante Methoden in der Wirtschaft entwickelt, um sozusagen den Überwachungsbefugnissen des Staates ein bisschen Grenzen einzuführen. Die werden auch... also es gab damals noch, da waren wir sozusagen, es ging halt da um die Frage, inwieweit es automatisierte Schnittstellen gibt, inwieweit alle verpflichtet werden, die ab so und so viel Teilnehmeranschlüsse Entgelte nehmen und so fort. Die ganze Diskussion ist dann leider, ja nach dem September ist die TKÜV einfach mal verabschiedet worden, obwohl alle der Meinung waren, das Ding ist scheiße. Also es gab auf dieser Anhörung sehr viel Protest und so weiter und so fort. Allerdings ist dieser Protest industrieseitig natürlich immer motiviert gewesen von der Kostenfrage. Die haben halt immer gesagt,
wir machen jede
Schweinerei. Wir finden toll, was der CCC macht sozusagen. Also wir waren da sehr laut in diesen Anhörungen und das haben sie auch voll unterstützt. Aber halt eher unter dem Motto, naja, solange wir für die Abhörmaßnahmen Zahlensteuern zahlen sollen, ist das irgendwie nicht toll. Und nach der September-Terrorismus-Paranoia hat man dann offenbar dort gesagt, na, das kann man jetzt nicht mehr kommunizieren, dass wir aus Kostengründen gegen die Bekämpfung des Terrorismus sind oder so ähnlich. Jedenfalls ist das Ding dann kurzfristig durch. So viel zu diesem Punkt. Wir haben im Februar noch was anderes geschafft. Immerhin ist der CCC seit Februar dann auch Mitglied im GILC, in der Global Internet Liberty Campaign, das heißt in so einem Versuch eines globalen Verbundes, um eben sowas wie Bewegungsfreiheit in den Datennetzen und Ähnliches zu erwirken. www.gilc.org für weitere Infos.
März ist Fedezeit. Da muss man irgendwie in die niedersächsische Landeshauptstadt pilgern. Zur CeBIT haben wir uns überlegt, um das mal wieder ein bisschen inhaltlich zu füllen. Wir hatten vor einigen Jahren die Verleihung einer Torte an Microsoft gehabt, weil das gerade schön in die Zeit passte. Und zur CeBIT in diesem Jahr haben wir uns überlegt, wir werden auch wieder einen Preis verleihen. Uns fiel besonders ins Auge die Tätigkeit der Firma Siemens, die mit ihrem Produkt Smartfilter uns das auch schon seit einiger Zeit auf den Senkel ging. Zu der damaligen Zeit war es so, dass Smartfilter, das ist ein redaktionell gepflegtes Filtersystem, mit dem man Siemens-Mitarbeiter vom Internet fernhalten kann, dass Smartfilter den CCC in der Rubrik Criminal Skills führte und die befreundete Zeitschrift 2600 zum Beispiel in Politics, Opinion and Religion.
Die Bundesregierung war aber auch unter Religious Group
eingestuft.
Insofern, also Regierungen sind auch nur noch eine Glaubensfrage. Das waren schon interessante Klassifizierungen.
Ja, man kann da halt auch irgendwie drüber lachen. Man kann auch irgendwie dann ein bisschen sich ärgern und weinen, wenn man dann irgendwie sieht, dass da auch einige Gewerkschaften im Filter landen und kein einziger Arbeitgeberverband. Insgesamt irgendwie eine höchst lächerliche Angelegenheit, die natürlich halt auch umgangen werden kann, klar. Was erschreckend ist, dass dieses Produkt Smartfilter halt wirklich als die Lösung angeboten wird, dass es nicht nur bei Siemens zu Kommunikationsstörungen mit dem Rest des freien Internets führt, sondern mittlerweile dann auch an Universitäten vertrieben wird, wo man dann halt die Sachen, ja, die Richtlinien der Firma Siemens dann übernimmt in der Gängelung seiner Benutzer. Wir haben dann die Firma Siemens besucht, beziehungsweise diese Smartfilter-Abteilung, haben denen einen schicken Preis überreicht. Die wussten, glaube ich, nicht so recht, wie ihnen geschah. Wir haben dann auch noch so Etiketten an die Kongress, an die CeBIT-Besucher.
Wir haben den ganzen Stand also mit einem Filter, mit einem Packbandfilter sozusagen erstmal abgesperrt. Dann wurden die Leute nur noch nach Klassifizierung reingelassen. Wir hatten so kleine Schilder mit doppelseitigen Klebeband, Criminal Skills und Religious und so weiter und so fort und Self-Help und Malicious und alles Mögliche.
Ganz genau. Also man lächelte dann irgendwie ein bisschen gequält bei Siemens und versprach uns dann halt auch irgendwie ein weiteres Gespräch. Daraus wurde dann letztendlich nichts mittlerweile. Also Siemens schraubt wohl immer weiter daran rum. Der ist jetzt irgendwie in einer anderen Kategorie gelandet. Wir sind jetzt wieder bei den Religionen. Sich selber hatte Smartfilter dann auch vor einiger Zeit in der Kategorie Sex angeordnet.
Das Interessante war halt zum einen, dass die Siemens-Mitarbeiter, wir hatten das vorher schon dpa rausgegeben als Presseerklärung auf dem Webserver, das wussten die alles nicht, weil die unseren Webserver ja nicht aufrufen konnten. Die hatten einen Anruf von ihrer Pressestelle bekommen, dass sie mal bei uns aufs Web gehen sollen, da sei irgendwie eine komische Meldung und das ging halt nicht. Das war das Interessante. Und wenn ich noch kurz lobenswerterweise, also der eigentliche Mitarbeiter des Jahres für mich ist Wetterfrosch, weil als wir bei diesem Gespräch dann mit diesen Siemens-Typen da waren, die mussten dann irgendwie freundlich werden, weil ganz viel Presse da war und dann irgendwie, wir wollen Sie nicht noch einen Kaffee, Herr Ohlig, und noch ein Paket senden oder mal grün und bla bla bla. So geht das dann natürlich zu, wenn man sich dann mit diesen Leuten unterhält. Und die haben uns dann so ein bisschen vollgeschwallt und der am Ende des Gesprächs, da gab dieser Siemens-Typ, hielt er noch so ein Schild in, was er irgendwo bei seiner Jacke wohl, was sich da so verheddert hat und was er eben loswerden sollte, so ein Plastikschild, und gab das dem Wetterfrosch, der das irgendwie kurz las und meinte, nee, das gehört Ihnen schon, packte Ihnen das drauf, da stand useless drauf. Das war also so spitze, wie schnell er reagiert hat, er hat dann auch noch ein bisschen mit offenem Mund dagestanden. Ja.
Wir haben noch Besuch bekommen im März, irgendwie Captain Crunch, eine Legende, sagen wir mal ganz vorsichtig, wollte nach Deutschland kommen.
Also das ist der Mann, der mal in einer Cornflakes-Packung diese Pfeife gefunden hat, die 2600 Hertz erzeugt und mit der man dann eben das Signaling so gestalten konnte, dass man sozusagen nicht mehr zahlte. Allerdings ist das Ganze 30 Jahre her oder länger. Und ob der Mann zu diesen Leistungen heute noch imstande wäre, das gibt es Leute, die das bezweifeln. Die hätten jedenfalls fast fast das Kongressmotto Ihnen zu verdanken gehabt, wenn wir uns nicht anders entschieden hätten, aber die Geschichte musst du jetzt erzählen.
Ja, es war schön. Also er informierte sich halt auch vorher, was man so in Deutschland machen kann und rief dann irgendwie eines Abends sehr panisch an und meinte irgendwie, ja, er hätte jetzt so die ganze Zeit gehört von dieser Cybercrime Convention, ob da denn nähere Informationen bekannt seien. Ja, was er denn wissen wollte und so. Wäre alles noch ein bisschen in der Schwebe, aber könnte man jetzt auch was drüber sagen. Ja, also am meisten würde ihn an der Cybercrime Convention ja interessieren, wo die denn stattfinden würde und wie viel Eintritt das kostet. Also er ging da wohl von aus, dass es sowas Ähnliches ist wie eine Star Trek Convention und wollte das dann halt auch unbedingt bei seinem Europabesuch dann miterleben. Und da hatten wir kurzzeitig auch gedacht, auch aufgrund der Anfangsbuchstaben Cybercrime Convention, vielleicht diese Veranstaltung hier mit diesem Namen zu betiteln. Allerdings sind wir hier keine Veranstaltung, wo Kriminalität passiert, sondern eher das Gegenteil. Also das Gute in der Welt wird vermehrt und gefördert.
Genau. Ja, im April gab es dann noch einen interessanten Ausflug in den Geisteszustand unseres Innenministers, der also auch damals schon bedenkliche Züge angenommen hatte. Im April kam, das haben einige von euch vielleicht mitbekommen, auf Spiegel, Netzwelt zuerst und dann später auch auf Heise, diese Meldung, dass schon im Dezember Herr Schiele gegenüber einer amerikanischen Zeitung in einem Interview geäußert hätte, dass wenn die amerikanische Regierung jetzt nicht bald mal einlenken würde und eben Server, die Nazi-Propaganda in Amerika verbreiten und damit in Deutschland zugänglich machen, dass wenn sie die nicht endlich mal vom Netz nehmen, dass man dann doch darüber nachdenken müsste, diese Server zu hacken, zu beschießen, die Null Service Attacks zu machen oder ähnliches. Wir hatten dann eine längere Diskussion CCC intern, ob wir ihn nicht wegen Vorbereitung eines Angriffskrieges anzeigen. Das hat den Hintergrund, dass der Junge, der Frack rausgibt, dessen Name mir gerade entfallen ist, der hatte mal so eine Geschichte berichtet, dass er herausgefunden hat, dass sich amerikanische Staatsbürger nicht strafbar machen, wenn sie Computer hacken, die nicht in Amerika stehen. Also zum Beispiel, wenn ein Ami einen französischen Rechner hackt, dann ist das nicht illegal, weil der Rechner steht ja nicht in Amerika und das Gesetz gilt halt nur in Amerika für amerikanische Bürger. Das ist anders in Deutschland. Er hatte das damals sich sogar versichert. Er hatte beim State Department angerufen und gefragt, wie das denn ist. Und die haben irgendwie recherchiert und haben ihn dann zurückgerufen und haben gesagt, das stimmt. Haben sie keine Gesetze gegen, aber sie bitten ihn, es nicht zu tun. Und das hat er dann in die Frack reingeschrieben. Das war irgendwas in den 40ern, die Ausgabe. Und daraufhin hat die französische Regierung damals einen Brief an das State Department, also ans Außenministerium geschrieben, dass sie Angriffe auf französische Computer von Amerika aus als Kriegsakte ansehen und bewerten und beantworten würden. Und daraufhin sind sie dann damals bei ihm vorbeigekommen, diesmal nicht mehr so freundlich. Sie haben die Haustür auch gleich mitgebracht und so und haben ihm dann irgendwie nochmal sehr eindeutig gesagt, dass sie da irgendwie nicht draufstehen würden, wenn er das ausprobieren würde und überhaupt. Bloß, wenn man jetzt mal kurz den Schiele nimmt mit seiner Idee, also amerikanische Rechner zu beschießen, weil die irgendwie Nazi-Propaganda verbreiten, dann stellt man sich doch die Frage, gut, wie würden dann die reagieren? Gibt ja auch gerüchteweise, wenn man IP-Nummern beschießt, noch andere Computer und so. Also es kam interessanterweise gar nicht so sehr jetzt aus der CCC-Ecke oder so, sondern von der ISOC Deutschland, die es auch noch gibt. Der Herr Birkenbiel hatte dann da so einiges angezettelt und ich war dann sogar mit ihm zusammen bei einem Gespräch bei den Staatssekretären von Herrn Schiele und haben dann versucht, ihm zu erklären, was sie da gerade planen würden und warum das eine schlechte Idee sei und der Stabilität des Netzes und Stichwort Infowar und überhaupt. Und die haben das aber alles so als, ach, interessierten Dialog mit der Öffentlichkeit und ach, nur wenn man mal eine Idee öffentlich äußert, heißt das doch nicht, dass man dafür auch gleich verantwortlich ist und es sei ja nur ein Konzept gewesen, was der Herr Schiele da mal vorgeschlagen hätte. Also das ist schon interessant, wie ein Innenminister sich dann da rausreden kann, wenn er große Scheiße redet. Aber das also im April. Im April hatten wir auch noch, haben die Hamburger, da könnte eigentlich von den Hamburger mal jemand berichten, gab es das Easter Hack erstmalig, also über Ostern gab es so ein Wochenende, man könnte sagen interne Klausur. Das war also bewusst nur für CCC-Mitglieder gehalten. Und diente eher so ein bisschen dazu, wenn der Kongress mal so groß geworden ist, sich mal intern wieder zusammenzuraufen und ein paar Sachen zu diskutieren. Ich habe in der Vorbereitung dieser Veranstaltung leider, ich habe dann so die CCC-internen Mailinglist durchgeguckt und ich habe leider, kann nicht mehr genau sagen, was wir da inhaltlich diskutiert haben, aber ich weiß, dass wir den gesamten Mai über so wie das im CCC üblich ist, über das eigentlich Wichtige reden mussten, nämlich über das Essen auf Easter Hack. Ob das jetzt gut war, ob es genug vegetarische Portionen gab, ob der Reis auch gedünstet war. Und ach, naja, gut, also so viel dazu.
Aber Easter Hack hat mir eigentlich ganz gut gefallen, so von der Stimmung und von der Größe auch. Ja. Wird auch nächstes Jahr wiederholt und wird dann in Düsseldorf stattfinden.
Genau. Im Mai gab es dann auch eine Veranstaltung, die heute, ich glaube morgen auch nochmal ein bisschen praktischer berichtet wird. Da war ganz so die ersten Spielchen mit Wellplan. Wir sind in Berlin damals rumgefahren und haben halt ein paar Krankenhäuser gefunden, die unverschlüsselt. Also da fahren die Ärzte mit so Notepads halt durch die Gegend und tippen irgendwie ein, Patient hat dies und das und bekommt jetzt dieses und jenes Mittel in der und der Dosierung. Das wird dann unverschlüsselt übertragen, dann irgendwie werden von irgendwelchen Robotern die Präparate auf irgendwelche Tablettchen gestellt und dann fahren da irgendwelche Schwestern halt durch die Krankenhäuser und packen halt den Leuten das aufs Tablett, was der Computer da hingestellt hat. Das fanden wir ein bisschen nicht so lustig.
Also man kann sagen, dass das ganze Jahr über sich eigentlich schon so Wavelan als das Hacker-Spielzeug irgendwie der Zeit dann irgendwie gezeigt hat. Und das wurde dann halt auch irgendwie wirklich hinreichend erforscht. So wie ich das sehe, ist das halt auch nicht wirklich strafbar, weil keine besondere Sicherung vorliegt, wenn die Leute halt ihre Daten auf die Straße strahlen wollen und man fährt halt zufällig dran vorbei. So what? Bei dieser Geschichte, dass halt in Berlin praktisch alle Krankenhäuser mit Wavelan ausgestattet sind, dass völlig unverschlüsselt halt hochbrisante Patientendaten rausstrahlt, da hat man dann gedacht, da ist irgendwie dann Schluss mit lustig, Gespräch mit Datenschutzbeauftragten, versucht dann irgendwie da noch was zu retten. Gab halt auch im Spiegel einen durchwachsenen Artikel, später gab es dann irgendwie noch so ein Fernsehbericht, der mir deutlich besser gefallen hat und mal gucken, wie das so weiter wird. Also es kaufen immer mehr Leute anscheinend Wavelan, also drahtlose Funknetzwerke, stellen die nach dem Auspacken dann direkt auf und Passwörter und so. Das ist halt alles sehr gastfreundlich konfiguriert und wird halt dann auch irgendwie in der Zukunft eher mehr werden als weniger.
Im Mai gab es noch so ein bisschen eine kleine Neuheit, da wurde erstmalig der DMCA im universitären Bereich ausprobiert, also sagen dieses amerikanische Digital Millennium Copyright Act, was uns jetzt auch bald hier in Form der europäischen Urheberrechtsrichtlinie überkommen wird. Da gab es den industriellen SDMI-Kontext, Kopierschutz für Musik, den dann ein Professor samt Anhang sozusagen erfolgreich hat er diesen Contest gewonnen und geknackt und dann wurde es ihm verboten, darüber Vorlesungen zu halten und die Sachen öffentlich zu machen, eben auf Grundlage dieses Gesetzes. Das war so ein bisschen eine neue Dimension, sicherlich nicht deswegen, aber irgendwie dann doch ist im Mai auch noch Douglas Adams gestorben, gerüchteweise beim Fitness.
Ja, irgendwie so
im Haus. Das irgendwie keiner verstanden hat, aber gut.
Douglas Adams, muss man mittlerweile ja schon fast leider dazu sagen, auf dem 18. Kongress ist der Verfasser von so Werken wie Der Anhalter durch die Galaxis und die immer wieder zufällig auftauchende Zahl 42 kommt auch aus diesem Roman.
Ja, uns ist im Mai dann auch noch Wau zusammengebrochen. Es gab ja hier die Wau-Stiftungsveranstaltung vorhin. Wau ist halt nach einem sehr anstrengenden Tag, den er sich auch ein bisschen selbst konfiguriert hat, warten noch ein bisschen ab. Das machen wir gleich. Ist Wau zusammengebrochen. Ich weiß nicht, wie weit das hier berichtet wurde. Also er ist irgendwie morgens mit dem Auto in Berlin, mit der Bahn los, ist irgendwie ans andere Ende von Deutschland irgendwo bei Jena, hat ein Auto aus der Werkstatt abgeholt, ist dann mit dem Auto hunderte von Kilometern über die Autobahn nach Bielefeld, ist da angekommen, fühlte sich nicht besonders gut, hat noch einige Dinge über, sagen wir, also seine letzten Worte gingen wohl sehr in die Richtung von einem gewissen Unwohlsein über die Zustände auf diesem Planeten und dann hat er die Augen geschlossen und ist ein bisschen umgekippt. Er ist zum Glück in Armen von Leuten zusammengebrochen, die geistesgegenwärtig ihn sofort ins Krankenhaus gebracht haben und auch wenn es die ersten Wochen sehr finster aussah, gab es dann eine längere Periode von Hoffnung, dass eben die Gehirnblutung, die er hatte, doch noch lebensvitale Funktionen irgendwie zulässt, die sich dann eben Ende Juli nicht erfüllt haben. Das Ganze ist eine Runde tragisch. Ohne dass ich jetzt einen Zusammenhang da sehen kann, muss man allerdings schon erwähnen, dass Ende Juni Dr. Patrick Meyer, das ist jemand, der als Jurist vielen auch so aus der FITO-Szene bekannt ist, der hat die Domain www.artikel5.de, also jemand, der sich eigentlich ähnlich wie WAU im inhaltlichen Kontext von Meinungsfreiheit und Meinungsfreiheitsäußerungsrechten betätigt hat, der ist ebenfalls an der Gehirnblutung überraschend umgefallen, allerdings gleich verstorben. Keine so direkt schöne Zeit erstmal.
Ja, das ist alles schon überraschend. Dann frag doch Tim.
Echt? Ja. Na gut.
Und ja, das passt natürlich zum Thema Videoüberwachung, Entschuldigung.
Ja, das war alles in dem Jahr, wo wir dann auch später unseren 20. Geburtstag feiern sollten. Und
aber du hast jetzt ein paar Monate.
Ja, das kommen wir auch gleich drauf. Auf jeden Fall ist es so, dass auch aufgrund der Tatsache, dass Bau halt so lange Zeit im Krankenhaus lag und letztendlich verstorben ist, dass auch alles sehr, sehr anders wurde dann später. Aber wir sind noch nicht beim September, wo der Geburtstag dann kommt.
Ja, also im Juli gab es noch, das war jetzt gerade der passende Einwurf von Esko hier kurz, im Juli wurde etwas veröffentlicht, wo wir alle dachten, nee, also so schlimm kommt das nicht, die Leitlinien der CDU zur inneren Sicherheit. Das war damals ein Katalog, der eher zufällig wohl seinen Weg ins Internet gefunden hatte, wo alle nur noch mit dem Kopf geschüttelt haben und gedacht haben, nee, also so schlimm wird es nicht kommen. Videoüberwachung überall, Durchsuchung von Computern ohne richterlichen Beschluss, biometrische Erfassung aller deutschen Staatsbürger und so. Wir haben alle, also ich meine, damals, das war selbst unter Journalisten, war es unstrittig, also die spinnen, kann nicht sein. Warum sollten wir so einen Quatsch einführen? Das war halt alles noch im Juli. Ja, Ende Juli ist Wau gestorben. Wir haben dann noch die Hell gehabt. Vielleicht magst du. Die Holländer haben halt, wir machen ja so eine abwechselnde Manöverei. Die Holländer machen alle 4 Jahre ein Hackercamp. Das war jetzt dieses Jahr im Anfang August. Allerdings ist ja leider bei sehr schlechtem Wetter.
Ja, in Enschede, auf dem Campus der Universität, war eigentlich eine tolle Location. Nur irgendwie das mit dem Wetter haben sie nicht hingekriegt, was aber auch irgendwie ein bisschen so ein Problem ist mit diesen Holler-Camps. Entweder ist es viel zu heiß oder es regnet halt dauerhaft. Und dieses Jahr hat es halt dauerhaft geregnet. War aber eine super Veranstaltung, irgendwie echt gut gemacht. Viele interessante Leute, irgendwie noch ein Gespräch mit Phil Zimmermann gehabt und so weiter. Der CCC hat sich daran beteiligt, indem er auf der einen Seite ein kleines Dörfchen aufgebaut hat mit einem Monolithen in der Mitte, das Ziedorf, wo man dann halt auch Mate trinken konnte, so im feindlichen Ausland. Und auf der anderen Seite haben wir dann irgendwie nach längerer Diskussion mit holländischen Behörden es dann auch geschafft, als Projekt des CCC einen Radiosender zu betreiben. Wir haben dann eine Genehmigung bekommen vom Ministerium für Verkehr und Wasserstraßen in Holland, die das da regeln. Das war alles eine sehr hübsche Sache, vor allen Dingen, weil wir auch irgendwie sehr viele Radiopiraten dann irgendwie da in diesem Zelt drin hatten, die irgendwie das überhaupt nicht glauben konnten, dass man da jetzt auch mit Genehmigung und so weiter, also die fühlten sich da irgendwie doch schon sehr heimisch. Das hat irgendwie Spaß gemacht. War im Prinzip zwar immer noch sehr, sehr überschattet von diesem Tod von Wau, der zu einem sehr, sehr ungünstigen Zeitpunkt kam, aber ist irgendwie sowieso kein Zeitpunkt günstig, aber plötzlich hatten wir alle ein bisschen mehr Spaß am Leben. Das änderte sich dann.
Du meinst jetzt zu Ende August mäßig. Ja gut, also die EU-Richtlinie, die werden wir ja morgen noch behandeln. Ich meine, ich war während der September, Anfang September in Montevideo auf einer Icon-Sitzung und habe erstmal andere Sachen zu tun gehabt, über die ich vorhin berichtet habe. Wir hatten halt uns überlegt, gerade Ballbau eben auch gestorben ist, dass wir dann doch unseren 20-jährigen Geburtstag irgendwie öffentlich feiern wollen, um das alles auch nochmal ein bisschen zu beleuchten, was eigentlich die CCC-Geschichte betrifft. Der CCC ist halt am 12. September 81 in den Räumen der Tageszeitung in Berlin gegründet worden im Rahmen eines TUVAT-Kongresses. Das war damals so eine Aktionswoche, wo sich halt so ein Kreis gebildet hat, TUVAT mit Computern. Die Idee war halt, wir hatten die Kongresshalle am Alexanderplatz zu relativ günstigen Konditionen sozusagen. Wir hatten das Haus des Lehrers mit dieser Lichtinstallationsidee, aus der dann Blinkenlights geworden ist. Ich war am 11. selber noch im Flugzeug von irgendwie Rio oder irgendetwas in einem 12-Stunden-Flug nach Frankfurt. Jens hatte die Aufgabe hier am 11.9. Vormittag hatten wir halt so eine Pressevorführung organisiert.
Ja, genau.
war auch irgendwie so ganz spannend. Also es kamen dann so einige Leute von der Presse an, die dann irgendwie sagten, ja super, und machen wir eine Doppelseite, ist also Lokalpresse, oder irgendwie, ja, Blinkenlights, Hack des Jahres, müssen wir unbedingt featuren. Und ich war total zufrieden, so bis ungefähr 15 Uhr, als dann irgendwie halt die Nachricht kam. Und ja, halbe Stunde später stand dann auch das Telefon nicht mehr still, so mit, ja, Titelseite wird jetzt doch von einem anderen Ereignis beansprucht, und über die Veranstaltung des Chaos Computer Clubs 20 Jahre werden wir dann eher nicht berichten. Das ja, war ein bisschen frustrierend so, aber so ist das halt irgendwie. Ich glaube, einer der Mitarbeiter, der auch Blinknet gemacht hat, ist bis heute irgendwie persönlich sauer auf Osama Bin Laden, dass er ihm die ganze Veranstaltung versaut hat.
Ja, weil, naja, Hochhäuser ließen sich auch gerade im positiven Kontext nicht mehr unterbringen. Also, ich bin am 11. erst 16 Uhr in Frankfurt gelandet und da standen lauter Männer mit Maschinengewehren und guckten mich nervös an und ich wusste gar nicht, was los ist. Und dann rief mich Frank an und erzählte mir von wilden Geschichten von Flugzeugen, Hochhäusern und dem Pentagon. Ich dachte, Alter, hast du wieder Illuminatus ganz hinten gelesen? Aber dann guckten die mich da noch nervöser an, als ich das auch noch lustig fand, was er mir am Telefon erzählte. Und dann gar nicht irgendwie zu realisieren, dass ich gerade in ein Flugzeug steige. Und was haben sie da gerade mit Flugzeugen gemacht? Na gut. Ich meine, ich muss sagen, also ich habe Beweisfotos am 11.9. dann nachmittags, abends und am 12. Ich habe noch nie so viele Hacker vor Fernsehern gesehen. Also überhaupt hat man ja auch gemerkt, irgendwie Spiegel.de war platt. Der ganze Schnickschnack vom die ausfallsicheren Internet, also die Überlastungen zumindest waren ja schon so, dass einige damit zu kämpfen hatten und dass so alte Broadcast-Medien irgendwie doch nochmal gezeigt haben, dass die auch ihre Eigenschaften haben, die manchmal sinnvoll sind. Ja, wir haben dann einen sehr besinnlichen Geburtstag gefeiert, kann man sagen.
Halt im kleinen Kreis.
Im kleinen Kreis. Es war halt nur CCC-intern quasi dann durchgekommen, dass wir da unseren einwöchigen Geburtstag hatten. Wir haben dann halt in dieser Kongresshalle gesessen und ein bisschen Bildchen aufgehängt und alte Datenflows entstaubt und
jeder durfte Filme mal seine Lieblingsverschwörungstheorie, was wirklich passierte, äußern und die, genau. die Stimmung wurde halt auch irgendwie nicht richtig viel besser, nicht nur weil uns der Geburtstag versaut wurde, sondern auch weil die Politik dann ihr Übriges dazu tat, dass uns die Stimmung dann für die nächsten Wochen auch richtig versaut wurde, ne?
Ja, gut, da kam dann noch so ein bisschen, ja, natürlich Gesetze ohne Ende, da gibt es auch morgen noch eine Veranstaltung zu, also wurde ja sozusagen alles, was wir je befürchtet hatten und alles, was die CDU sich bereits im Juli ausgedacht hatte, wurde dann ja mehr oder weniger innerhalb von Tagen zu einer Gesetzesvorlage formuliert. Es gab zwar verschiedene Anhörungen, aber im Grunde genommen war die Zeit ja sowohl von Kriegspropaganda als auch von eben, was Emmanuel heute Morgen hier beschrieben hat, eine ängstliche Bevölkerung, die irgendwie nur so zittert vor Angst und der man dann eben Abhilfe verspricht, die akzeptiert eben so gut wie alle Gesetze und das ist dann ja auch geschehen. Das von Herrn Schilly formulierte Antiterrorismusgesetz ist ja vorletzte Woche oder so durch. Ich selbst habe mit etlichen Bürgerrechtlern zusammen, wir haben also erstmalig auch so eine Koalition gehabt mit Gruppen, mit denen wir noch nie zu tun hatten, mit Humanistische Union, mit irgendwie Asylbewerbergruppen und allen möglichen, die sich eben um die verschiedenen Paragraphen des Gesetzes Sorgen gemacht haben. Da stehen ja so Sachen drin, wie das beispielsweise, also sowohl geduldete Ausländer als auch Asylbewerber dürfen, wenn sie in Deutschland existieren wollen, dürfen sie eine Sprachprobe abgeben in Zukunft. Das ist das eine. Das heißt, sie dürfen dann einige Sätze da irgendwo hinterlassen. Und wenn man das mal kurz koppelt mit dem, was man weiß, über was der BND zum Beispiel auf den Auslandsleitungen macht, dann heißt das, dass jedes Telefongespräch, was ein Ausländer von Deutschland aus mit dem Ausland führt, in Zukunft eben aufgezeichnet wird und entsprechend gefiltert wird. Dann sind da noch so lustige Sachen wie das deutsche Bürger. Wir dürfen ja, nehmen wir mal an, diese biometrischen Merkmale, die sind ja jetzt grob verabschiedet, wenn auch noch nicht die Form. Wenn sie als verdeckte Merkmale angebracht werden, das heißt, wenn beispielsweise, keine Ahnung, eben eine Sprachaufzeichnung, ein Fingerabdruck oder irgendetwas nicht als Fingerabdruck im Ausweis, sondern als Datensatz im Computer und wir sehen ja nur eine Seriennummer auf unserem Ausweis, dann dürfen wir ja immerhin noch, haben noch das Recht, diese Daten einzusehen. Das heißt, zu gucken, ob das auch wirklich unser Fingerabdruck ist, damit, wenn wir verhaftet werden aufgrund eines Fingerabdrucks, wir wenigstens eine gewisse Chance haben zu beweisen, dass wir das nicht waren. Bei den Ausländern ist zum Beispiel eine solche Regelung nicht vorgesehen. Das heißt, Computerfehler bei Ausländern gehen dann leider so zur sofortigen Abschiebung und so weiter und so fort. Ich war selber in einer Anhörung im, ich glaube, Oktober war das, am 30.11. war das, wo ich also Das war ganz interessant. Das war im Bundestag im Innenausschuss. Da waren die Datenschutzbeauftragten da. Da werden wir auch morgen noch mehr zu berichten. Aber interessant war, dass erst nach anderthalb Stunden ging es nur noch um die Ausländersachen. Da waren die Hälfte der Abgeordneten nach Hause gegangen. Und dann ganz am Schluss, das war eine insgesamt eine 7-Stunden-Anhörung. Und am Schluss waren halt im ganzen Raum nur noch 20 Leute, davon irgendwie 7, 8 von den Sachverständigen, so von welchen Richtern und Datenschutzbeauftragten und Verfassungsleuten. Und dann ein paar Abgeordnete von den Grünen, saß noch Herr Ströbele ganz einsam da und fragte ein paar Fragen. Und dann waren da noch so 5, 6 CDUler, die dann immer so Fragen stellten. Ja, sagen Sie mal, wir haben hier doch Paragraph so und so, können wir den dann so umsetzen? Und dachte, nee, das geht nicht. Also so aus Verfassungssicht kamen dann so Kommentare wie, nein, das funktioniert nicht, weil wir dürfen Ausländer bei Terrorismusverdacht nicht abschieben, wenn klar ist, dass die Länder, in die sie abgeschoben werden, dass sie da gefoltert oder umgebracht werden. Also um es anders zu formulieren, wenn man Osama Bin Laden am Flughafen Berlin-Tegel verhaftet, man kann ihn nach Amerika nicht abschieben, weil es klar wird, er entweder gefoltert oder umgebracht, das geht halt nicht, da gibt es eine UN-Menschenrechtskonvention. Und dann sagt die CDUler so, ja sagen Sie mal, diese EU-Menschenrechtskonvention, kann man die nicht ändern? Und dann sagt sie so, ja, die wird alle 8 Jahre sehr wohl überarbeitet, aber normalerweise wird sie präzisiert, das heißt enger gefasst, man guckt, was man noch vergessen hat. Und außerdem, was nennt sich Verfassungsleute, gibt es da noch Grundgesetz, Artikel, keine Ahnung, 4, 5, 6, 7, irgend so einen mit diesen Ausländergeschichten gibt es da noch, mit Asyl, dass wir Ausländern Asyl gewähren und deswegen geht das auch nicht. Und dann wiederum von der CDU so, ja, aber kann man dieses Grundgesetz nicht ändern? Da brauchen Sie zwei Drittelmehrheit, aber auch bei diesem Paragraph geht das nicht, weil der bezieht sich auf den Paragraph 1, die Menschenwürde. Und Paragraph 1 Grundgesetz kann man nicht ändern. Da haben Sie, wie kann man nicht ändern? Da muss es doch irgendeine Möglichkeit geben, die da, wir sehen es uns, nee, wirklich, also ich meine, wenn ich das alles nicht selber gehört hätte, wie gesagt, das war so am Ende der Anhörung, wo man irgendwie den Eindruck hatte, da sitzen aber die Jungs mit einem Schraubenzieher und schrauben unsere Verfassung auseinander und gucken so, kann man das nicht irgendwie unter den Tisch packen und da was anderes dran schrauben und
gut, da ganz kurz eingeworfen, also ja. Es gibt ja verschiedene Veranstaltungen, wo wir dann eingeladen werden. Eine, die mir ein bisschen sehr die Augen geöffnet hat, war eine Veranstaltung von der Deutschen Polizeigewerkschaft, die dann halt auch irgendwie im November so stattfand und da warst du nicht, da war ich der.
Das war gar nicht berichtet.
Auf dieser Veranstaltung in München, was eigentlich schon Grund genug ist, schlechte Laune zu haben irgendwie, ich habe selten das so gehört, dass Polizisten halt dann ihre Überwachungsfantasien oder sowas so völlig schamlos dann ausbreiten können. Also es ist überhaupt gar keine Scham mehr. Es ist irgendwie Standard geworden. Früher hat man sich geschämt, wenn man gesagt hat, Datenschutz ist Täterschutz. Das war irgendwie ganz, ganz schlimm. Mittlerweile wird halt irgendwie allen Ordens über das Datenschutzgesetz gelästert und selbst die Gesetzeshüter sehen nicht, dass auch das Datenschutzgesetz halt ein Gesetz ist, das sie zu hüten haben. Es wird halt alles irgendwie ganz schlimmer. Ich musste dann halt auch wirklich so Grundbegriffe erklären, wie einer stand auf und meinte, ja, sie tun hier so, als ob anonymes Kommunizieren zur Demokratie dazu gehört. Und sie tun hier so, als ob die Bürger sich vor der Polizei fürchten müssen. Aber ich sag Ihnen was, die Bürger, die fürchten sich vor Verbrechen und Terrorismus. So sieht es nämlich aus. Und diese Begründung, die dann ganz klar ist, wenn ich dann halt nicht mehr die Möglichkeit habe, anonym zu kommunizieren, dass ich dann auch anfange, mein Verhalten anzupassen, dass dann irgendwann halt auch ich mich nur noch so verhalte, wie es denn den Herrschenden gefällt, dass keine Opposition mehr entstehen kann, dass die Demokratie dann letztendlich vor die Hunde geht und so weiter, da hieß es dann Grummel, Grummel. Und also ich sagte, das ist nicht nur die Argumentation einer, sagen wir mal, halb anarchistischen Gruppe wie des Chaos Computer Clubs, sondern das ist auch die Begründung, die im Volkszählungsurteil des Bundesverfassungsgerichtes drinsteht. Da wurde das Grummeln dann irgendwie noch unmutiger. Es ist schlimm. Also ich habe richtig schlechte Laune gehabt direkt nach dem 11. September und so richtig legen will sich das jetzt hier eigentlich auch gar nicht, weil jeden Tag kommt eigentlich eine Meldung rein, dass unsere schlimmsten Erwartungen wahr werden. Direkt vor mir auf dieser Veranstaltung hat ein Dr. Beckstein geredet, der eine Woche vorher noch gesagt hat, dass mit dem Verschlüsselungsverbot eigentlich dachten alle alte Kamellen, irgendwie traut sich keiner mehr anzusprechen. Er hat es dann plötzlich mal wieder aus der Schublade geholt. Ne? Also furchtbar.
Ja, jetzt haben wir als letzten Punkt noch eine Geschichte, die steht übrigens hier nicht drauf. Die ist fast lustig. Fast lustig bis auf das Ende. Also die haben wir nämlich vor 3 Jahren schon mal erzählt, da war sie auch schon lustig. Da dachten wir, die wäre vorbei. Und jetzt geht sie noch weiter. Also vor 3 Jahren, glaube ich, etwa 99, 98, welches Jahr war das? Weißt du das noch?
Weißt du nicht? Nee.
Nein, das war noch... Also wir haben jedenfalls hier
97.
Schon... Echt? Okay, ja. Also vor hunderten von Jahren haben wir in diesem Saal schon mal gesessen und haben uns über einen gewissen Sönke Ungerbüder unterhalten mit einem gewissen Amüsement, weil am Ende des Jahres hatten wir die Geschichte hinter uns. Das war jemand, der hat immer so getan, als sei er Mitglied des CCC und hat eine ganz lustige Methode gehabt, um Bankvorstände dazu zu bekommen, ihm Geld zu geben. Und zwar hat er hat die angerufen und so gesagt, er sei Mitglied im CCC und er sei ja in Datenbanken eingebrochen, hätte sich Kundendatensätze besorgt, aber er wäre überhaupt kein böser Mensch. Und gegen eine kleine Unkostentschädigung wäre er gerne bereit, die Daten wieder zu beschaffen. Und dann hat er diese Bankvorstände immer so Hotellobbys getroffen, hat den 10er-Pack 3,5 Zoll Lederdisketten in die Hand gedrückt. Natürlich alle säuberlich beschriftet und so. Und hat dann 7.000 Mark mal kassiert, mal 9.000 Mark kassiert, auch mal 11.000. Also immer ordentliche Summen. Und dann riefen die ersten mal uns an und dachten, das käme ihnen komisch vor, das wäre doch nicht so die Art des Menschen.
Die riefen an, als er auf eine Firma stieß, die wirklich...
Nein, Moment. Angerufen haben die Banken von vornherein, okay, und haben halt gesagt, bla bla bla, und das Ketten sei auch nicht so teuer und das käme ihnen komisch vor und lauter so Zeug. Und nein, der Trick war der, dass wir sie damals alle versucht haben, zu überreden, eine Anzeige zu stellen. Wir fanden das auch nicht lustig, dass einer im Namen des CCC rumläuft, irgendwie Disketten verkauft zu einem Preis, der irgendwie nun ja, ich meine, wenn die das kaufen, kann man sagen, ist scheißegal, aber das ist ja ihr Problem. Aber wie gesagt, im Namen des CCC, da so kam es überhaupt, das fanden wir nicht so komisch. Aber immer wenn wir den Banken gesagt haben, wollt ihr nicht Anzeige stellen, haben die gesagt, nee, also Anzeige stellen, Alter, Polizei rufen, also hat mir wirklich ein Bankvorstand in Frankfurt erklärt, Polizei ist keine vertrauenswürdige Instanz. Anzeige zu stellen ist ein öffentlicher Akt. Öffentlicher Akt hat eine Rufschädigung nach sich, kommt nicht in Frage. Weil das Geschäftsprinzip einer Bank beruht ja nicht darauf, dass es irgendwie eine sichere Art und Weise ist, Geld zu bewahren, sondern es geht um den Anschein der Sicherheit, um das Vertrauensverhältnis des Kunden. Deutsche Bank sagt ja auch, Vertrauen ist der Anfang von allem und bla bla bla. Und das heißt, es geht darum, diesen Rufschaden zu verhindern, sodass der Typ dann eben ewig rumlief. Und jetzt kommt dann irgendwann die Geschichte, weil irgendwann hatte er die Banken durch. Es gibt in Deutschland nur N-Banken. Und dann hat er sich auf eine andere Masche spezialisiert und dann kam irgendwann die Geschichte mit der Polizei wieder, weil er hatte als Masche, dass er, und er dann irgendwie kleine mittelständische Unternehmen auch mal größere angefangen hat, gesagt, er wäre im Redaktionssystem des Spiegel, des Fokus, wüsste von bevorstehenden Veröffentlichungen über Unregelmäßigkeiten bei der Steuerzahlung, offenbar auch ein ganz interessanter Bereich, weil der hat dann weiter Lederketten gekauft, die riefen dann immer bei uns an und sagten so, hey, komisch und blablabla. Sagten wir so, ja, rufen Sie die Polizei, wir wissen, wer das ist, wir wissen, wo Sie ihn verhaften können, bla bla bla. Und die sagten so, ja, naja, also mit Steuer und so, also doch nicht direkt in diesem Kontext, schönen Tag noch. Und wir haben dann nach 9 Monaten, hatten wir hatten wir dann ein schwäbisches Sportartikelversandgeschäft. Und die waren der Meinung, korrekt Steuern gezahlt zu haben. Und deswegen waren die bereit anzustellen. Und dann ist Folgendes passiert. Dann hat ihn die Polizei nicht etwa verhaftet und inhaftiert, was mir irgendwie logisch vorgekommen wäre, sondern sie haben ihn in eine psychiatrische Anstalt gestellt. Weil, also ich fand das ja nicht irre, ich fand das hochintelligent. Aber da gibt es auch mal unterschiedliche Konzepte, mit derartigen Tätern umzugehen. Sodass sie ihn dann in eine Kapsel gesteckt haben. So, und dann war sozusagen weg vom Fenster. Es gab dann noch einen sehr lustigen Spiegelartikel, weil der Spiegelredakteur hatte es geschafft, wohl mit den Polizeibeamten bei der Vernehmung zu sprechen. Und der, also das hatte wohl schon den Grund, dass der bei der Vernehmung wohl auch ausgetittert ist. Der hat halt so Sätze gesagt, wie es war abenteuerlich, wie sie mir das Geld geradezu aufgedrängt haben. Und also das fanden die wohl auch nicht mehr so ganz im Rahmen dessen, was man bei der Polizei normalerweise hört, verarbeitet und zu den Akten legt. Dann war erstmal Ruhe im Karton, 1-2 Jahre. Dann gab es nochmal einmal so einen Anruf, wo wir schon dachten, komisch. Dann haben wir bei den Leuten, die wir vom LKA Hamburg damals als Kontakt hatten, hatten wir dann nachgefragt. Und dann gab es so eine, also es gab keine direkte Antwort, aber es gab so eine Andeutung über, dass Mobiltelefone ja auch in psychiatrischen Anstalten funktionieren. Und das war dann irgendwie schon klar, dass da irgendwas nicht sauber lief. So, und jetzt würde ich allmählich den Task übergeben an den jungen Mann, der da vorne sitzt und vielleicht ja nochmal ein Mikro kriegt, oder der kommt hierher. Aber dieses Jahr haben wir dann wieder von Herrn Ungar Bühler gehört, diesmal aus dem Süden der Republik. Sprichst du in das Mikro? Es leuchtet, das heißt, es funktioniert.
Ja. Genau. So. Dann kam da ein Anruf von einem Herrn, der sagte, er würde gerne mal die Identität von Herrn Ungar Bühler feststellen, weil er hätte jemanden dieses Namens und dem hätte er, naja, eine größere Menge Geld geliehen. Und in seinem Bekanntenkreis, da wären andere Leute, die hätten auch Geld gegeben. Und daraus entwickelte sich dann mehr, so dass nunmehr der Sachstand ist, dass wir festgestellt haben, dass einerseits Hunger Bühler zwischenzeitlich Mitglied des Vorstands von Microsoft Deutschland geworden ist und andererseits hat er eine sehr, sehr große Karriere angetreten. Er ist nämlich auch Anlageberater. Und als Anlageberater kann man natürlich beraten und da gehen 50.000 Mark schnell mal über den Tisch. Das Problem ist nur, dass man auch jetzt Herrn Ungerbühler nicht wirklich wieder habhaft werden kann. Das sind kleine Probleme der Beweiskraft. So ist beispielsweise Herr Ungerbühler, also wir wissen mittlerweile, dass er es tatsächlich ist, aus der Psychiatrie unter bestimmten Auflagen freigelassen worden. Eine dieser Auflagen war, er solle regelmäßig zum Drogentest kommen. Naja, Herr Ungerbühler kommt regelmäßig zum Drogentest. Nur leider liefert er den Urin eines Krankenpflegers ab, ja, den er bestochen hat.
Mutmaßlich.
Nein, das ist gesichert.
Man, das gesichert.
Man hat ihn auch zwischenzeitlich, wie eine andere Quelle mir bekannt gegeben hat, mit Drogen seitens der Polizei erwischt, hat dann aber nur festgestellt, ja, das sind harte Drogen, aber leider lassen wir ihn jetzt wieder laufen, weil Herr Ungerbühler kommt hier aus der Psychiatrie, also. Also, zusammenfassend lässt sich nur sagen, man kann jedem, der den Namen Ungerbühler hört, sei es nun Herr von Ungerbühler, Herr Ungerbühler, Herr Bühler oder auch nur Herr Sönke, raten, bitte informieren Sie die nächste polizeiliche Stelle.
Ja gut, und wir können halt sagen, also CCC-Mitglied ist er jedenfalls nie, war er nie. Wir haben ja lange darüber diskutiert, ob wir ihn nicht mal versuchen sollten, hier einen Vortrag halten zu lassen, über wie man Disketten zu diesem Preis verkauft.
Aber also wir könnten ihn jetzt zum Ehrenmitglied ernennen, weil
ach, nee, das lassen wir mal sein. Ja gut. Das lassen wir mal sein, ja. Also gut, also ich meine, es ist jedenfalls so, dass es gibt da auch noch eine andere Komponente von und es haben uns, also man muss tatsächlich sehen, deswegen wir die Geschichte hier auch erzählen, ist, das wird hier auch dokumentiert. Und es ist tatsächlich so, dass einige Leute bei Suchmaschinen schon Texte bei uns gefunden haben und darüber sehr glücklich waren. Und die waren sehr unglücklich, als wir mal ein paar Tage den Webserver umstrukturiert haben und die Texte nicht mehr verfügbar waren. Also man muss sich mit solchen Leuten halt auch auseinandersetzen, weil wenn er jetzt nur irgendwie Banken teure Disketten verkaufen würden, wäre mir die ganze Geschichte auch relativ, dann würde ich sie unter als eine schöne Sache über Computersicherheit verbuchen. Aber da geht es halt auch mittlerweile um persönliche Existenzen und das ist dann Existenzen, das ist dann nicht mehr so durchgehend lustig. Ja, jetzt sind wir sowieso vom Zeitbudget her relativ am Ende. Ja. Wir haben jetzt natürlich noch ein paar Minuten, wenn ihr irgendwie Fragen habt zu diesem Blabla hier. Ansonsten gibt es hier gleich eine Veranstaltung zum Ende der Wahrheit. Die ist ja dieses Jahr leider auch gestorben. Dazu dann gleich mehr. Gibt es jetzt noch direkte Fragen vielleicht zu,
haben wir eigentlich ein Saal-Niveau?
Zu Disketten-Preisen, Herrn Ungerbühler oder
dem Jahr als solchen?
Dem Jahr als solchen erstmal nicht.
Dann danke fürs Zuhören.
Genau.